5.4.24, Israel im Krieg, Tag 182. Ich grüße aus Wien. Ich bin eingeladen hier zu einem Event als Sprecher und bin heute in Wien gelandet und habe diese Gelegenheit genutzt, um mit Stefan Kaltenbrunner, einem Journalisten und Autor, der bis vor kurzem der Chefredakteur von Puls 24 und Puls 4 war, mit ihm die heutige Folge zu drehen. Ich denke, unter euch Österreichern, Puls 24 und Puls 4 sollte Rang und Namen haben. Ich weiß nicht, ob die Schweizer und die Deutschen unter euch wissen, wovon ich jetzt gerade rede, aber einmal kurz googeln im Notfall und dann seid ihr auch auf dem Laufenden. Ansonsten, Stefan Kaltenbrunner hat auch ein spannendes Buch geschrieben, Israel, was geht mich das an? In dem es sehr viele Gastbeiträge von Autoren gibt, wie Ahmad Mansour, Ben Segenreich, Christian Ulsch, Wolf Biermann, Mirna Funk. Also wirklich auch ein Buch, was sich lohnt zu lesen. Stefan, was hat der 7.10. in deinem Leben verändert mit dir gemacht?
Ich muss ein bisschen rekapitulieren, wie ich vom 7. Oktober eigentlich erfahren habe. Ich habe in der Früh eine Nachricht bekommen aus Israel, eine Breaking News Nachricht, dass es einen Angriff gibt. Wir waren damals beim Nachrichtensender noch nicht hundertprozentig sicher, was da wirklich passiert ist. Das ist erst irgendwie ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später gekommen. Und gegen Mittag, Nachmittag hat man ansatzweise die Tragweite erst begriffen und erst gesehen, was da wirklich passiert. Und wir sind ein Nachrichtensender mit 24/7 und Breaking News und haben sofort auf Breaking News umgeschaltet und haben sofort eine Sondersendung gemacht und haben einige Experten aus Israel und auch aus Österreich auf Sendung gebracht. Und man hat dann gesehen, erstens diesen Schockzustand, den wir selbst gehabt haben, als wir erfahren haben, dass da ein Musikfestival angegriffen wird, dass diese Hamas-Terroristen mit selbst gebastelten Flugzeugen über die Grenze geflogen sind, dass die Grenze gestürmt worden ist, dass da wahllos auf junge Leute geschossen worden ist. Und man hat dann sukzessive erst wirklich begriffen, was da passiert. Und das Zweite, was sehr, für mich unfassbar, auch im Nachhinein schwer begreifbar war, dass es überhaupt passieren kann. Das war die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Das kann doch nicht so groß sein. Da sind vielleicht 3-4 Leute rübergekommen. Aber dass dann wirklich über 1200 Menschen in kurzer Zeit, in wenigen Stunden bestialisch ermordet werden und dass diese Menschen da nach Gaza als Geiseln gebracht worden sind, ist bis heute schwer begreifbar. Und wir waren alle, ehrlich gesagt, in einem gewissen Schockzustand.
Als ehemaliger Chefredakteur von Puls 24 und Puls 4, wie sah da bei euch die Berichterstattung aus? Also war das ein zentrales Thema in den Monaten nach dem Angriff?
Es war ein zentrales Thema von Tag 1, von der ersten Stunde an. Wir haben begonnen auch mit Wochenendberichterstattung, was wir normalerweise nicht machen, aber wir sind live gegangen und haben über Wochen eigentlich nur dieses Thema Israel gehabt. Wir haben sicher am Tag zwischen 4 und 5 Stunden live berichtet, was dort passiert, weil es einfach so ein epochales Ereignis war, das keiner auf den Schirm gehabt hat in dieser Größenordnung oder in dieser Dimension oder in dieser Brutalität. Und ich glaube, wir haben da eine sehr gute Arbeit geleistet, dass wir wirklich erstens Fakten gezeigt haben, also und nicht spekuliert haben, was da wirklich passiert ist, und mit sehr vielen Expertinnen und Experten eingeordnet. Und damit auch unsere Zuseherinnen diese Größenordnung wirklich begreifen, was da wirklich passiert ist in Israel.
Also ich weiß nicht, ob du weißt, Stefan, aber ich habe persönlich ein großes Problem, wenn in den Medien Ursache-Wirkung verdreht wird, Täter-Opfer-Umkehr verdreht wird oder wenn besonders mit gewissen Wörtern rumgeschmissen wird. Eines der Worte, das ich auch in diesem Podcast immer wieder erwähnt habe, ist mir aufgefallen bei der Zeit, auch beim Spiegel, wo dann geschrieben wurde, das hat ungefähr vor 1-2 Monaten angefangen, Israels Vernichtungsfeldzug. Und das natürlich ein Wort, was an Drama nicht zu überbieten ist. Und da natürlich der Leser, der eventuell nicht zu sehr sich auskennt, natürlich sofort den Eindruck bekommt, naja, Israel und Vernichtungsfeldzug, das klingt so, als wenn die Israelis wirklich jetzt dort alle niedermetzeln, die in den Weg kommen. Und hier die Frage an dich, mein Eindruck ist manchmal, dass bestimmte Medien ein Stück weit voreingenommen, tatsächlich auch Ursache und Wirkung, Täter und Opfer verdrehen. du als Journalist, wenn du Hand aufs Herz um dich herum guckst, hast du ein Gefühl, dass ich dabei richtig liege oder ist das so meine kleine Arie Schalikar-Welt, Sprecher der Armee, der irgendwie gar nicht mehr irgendwie aus seinem Tunnel rausgucken kann?
Ich kenne jetzt deinen Tunnel nicht, aber ich kann mir so ungefähr vorstellen, was du die letzten 5, 6 Monate auch mitmachen musstest. Also du hast mit Geiseln, die befreit worden sind, gesprochen. Du weißt, wie es zugeht. Du bist in der Armee. Du weißt, wie viele Soldaten israelische gestorben sind. Das heißt, du hast einen völlig anderen Blickwinkel als wir im Westen als Journalisten. Ich kritisiere ungern andere Medien. Ich kann nur sagen, wie wir arbeiten und wie ich arbeiten. Wir schauen uns das wirklich objektiv an, ordnen die Fakten ein, berichten nur das, was wir wirklich verbriefen können. Wir sprechen nur mit Leuten, die wirklich eine Ahnung davon haben, die auch qualifiziert die Lage und Situation einordnen können. Ich glaube, alle Medien werden gut beraten, auch diesen Weg zu gehen. Aber was schon klar ist, dass die letzten Wochen oder die letzten 2, 3 Monate, dass es eine Täter-Opfer-Umkehr gegeben hat. Ja, dass Israel mittlerweile als Täter dazu steht, der Zivilisten in Gaza massakriert. Es wird kaum gesprochen darüber, dass Israel täglich von Raketen angegriffen wird, sei es vom Jemen, sei es aus dem Gazastreifen, sei es von der Hisbollah im Norden oder aus Syrien. Also im Prinzip ist das ein 4-5-Fronten-Krieg. Es wird auch nicht darüber gesprochen, dass sehr viele Israelis Binnenflüchtlinge sind. Es wird auch nicht gesprochen, wie viele Verletzte das es gibt. Es wird auch nicht darüber gesprochen, wie viele israelische Soldaten ihr Leben gelassen haben. Ich habe das Gefühl, dass Israel diesen Infokrieg verloren hat, medial weltweit. Das sieht man auch an die Auswirkungen, was den Antisemitismus betrifft, was die Demonstrationen in Europa oder in den USA betrifft. Also es gehen sehr wenige Menschen für Israel auf die Straße, sondern eher für Gaza oder für die palästinensische Sache. Und da hat man den Infokrieg, glaube ich, hat man etwas verloren, warum auch immer. Was deine mediale Kritik ist, ist natürlich dein subjektiver Eindruck. Es machen sehr viele Medien natürlich einen sehr guten Job. Aber natürlich, man muss trotzdem immer den 7. Oktober bei der Berichterstattung im Auge behalten. Israel ist angegriffen worden und nicht umgekehrt.
Du redest über den Infokrieg. Ein spannendes Wort, Infokrieg. Ja, und ich muss sagen, auch ich in den letzten 6 Monaten bin natürlich, sitze da tief mit drin, in allem, was mit Aufklärung zu tun hat und auch, ja, Infokrieg. Ich denke, ich bin Teil von einer Partei beziehungsweise einer Seite in diesem Infokrieg. Und so, Stefan, wie du es sagst, und ich teile deine Meinung, hat Israel diesen Infokrieg, wie du ihn nennst, wir sehen da nicht sehr gut aus. Das heißt, auch Arie Schalikar sieht da nicht sehr gut aus. Was hätten wir eventuell in den letzten 6 Monaten, gerade in den letzten 2 Monaten vielleicht, besser machen können, du aus Österreich mit deinem Blick Richtung Nahen Osten, der auch die Gesellschaft und die Politik in Österreich kennt. Was fällt dir da so ein dazu?
Also mein Eindruck war am Anfang, wie ich schon vorher gesagt habe, dass man nicht begriffen hat, wie monströs diese Verbrechen, die da begangen worden sind, dass das die Menschen einfach nicht begriffen haben, wie die Frauen vergewaltigt worden sind, ja, verschleppt worden sind. Es hat Bilder gegeben. Also die Leute haben das nicht gewusst, was da wirklich passiert. Also sie haben nicht diese Art und Weise dieser Verbrechen verstanden, weil es auch nicht kommuniziert oder man hat es vielleicht auch gar nicht kommunizieren können und man kann es auch nicht zeigen. Ja. Mhm. Man hat dann irgendwann einmal begonnen, ich bin dann, glaube ich, eingeladen worden bei der Botschaft, dass man ein Video sich ansieht. Was da wirklich passiert ist, dass man nur ansatzweise eine Ahnung hat, was die Hamas hier im Süden angerichtet hat und was die Hamas für Verbrechen begangen hat. Und ich glaube, da hat man zu lange gezögert am Anfang, um wirklich der Welt öffentlich zu sagen, schaut her, was da wirklich passiert ist. Ja, ein Beispiel auch, was die UNO über Monate nicht akzeptieren konnte, dass da Frauen verschleppt und vergewaltigt worden sind, ist für mich unerklärlich. Jetzt ist die Frage, ist die UNO wirklich auf beiden Augen blind oder hat Israel das falsch kommuniziert oder hat man die falschen Leute eingeladen zum Untersuchen? Und ich glaube, das sind am Anfang, hat man das nicht klar kommuniziert, währenddessen die Hamas ganz klar vom Anfang die Zivilbevölkerung in die Auslage gestellt haben und gesagt, Israel hat schon wieder 10 Kinder getötet, Bombenanschlag, und es sind schon wieder Krankenhäuser bombardiert worden. Und da, glaube ich, ist man immer in der Kommunikation hinten nachgehinkt und das hält bis heute. Heute sagt man, Israel macht diesen Vernichtungsfeldkrieg, bis zu 30.000 Toten laut Hamas-Angaben, muss man auch in Frage stellen, ist das eine. Und das zweite, was man Israel vorwirft, und es ist die Frage vielleicht sogar berechtigt, dass man in Israel zu wenig Empathie für die Opfer in Gaza hat, für die Zivilbevölkerung. Vielleicht ist das wirklich so. Aber das musst du beantworten.
Naja, also erst einmal, ja, das ist auch ein spannender Punkt, ob wir Empathie für die Opfer im Gazastreifen haben. Ich habe in diesem Podcast mehrmals, eigentlich fast täglich, glaube ich, immer wieder erwähnt, dass ich davon ausgehe, dass es auch Menschen im Gazastreifen gibt, die keine Hamas-Befürworter sind, die all das nicht wollten, auch nicht den 7. Oktober und ganz bestimmt nicht jetzt seit Monaten nicht in ihren eigenen vier Wänden wohnen, die nicht wissen, wo der nächste Angriff stattfinden wird, wo die nächsten Terroristen aus welchem Haus in ihrer nächsten Umgebung schießen werden. All das ist sehr, sehr bedauerlich. Jedoch muss ich sagen, wenn ich in die israelische Gesellschaft reingucke, im Endeffekt sind wir sehr beschäftigt in Israel mit dem eigenen Leid. Und genau dieses Leid wird ja auf der Welt kaum wahrgenommen. Wir haben zeitweise eine 250.000 Binnenflüchtlinge gehabt. Wir haben jeden Tag, kriegen wir von Soldaten mit und Soldatinnen, die ihr Leben verlieren im Kampf, im Nahkampf gegen Terroristen. Jeden Tag werden wir beschossen aus verschiedenen Gebieten, insbesondere aus dem Libanon. Das ist ein Beschuss, der kein Spaß ist. Das heißt, Menschen werden getroffen, Menschen werden verletzt, Menschen werden getötet, Infrastruktur wird zerstört. Jeden Tag laufen in Israel diese Bilder. Und wenn man jeden Tag diese Bilder hat und das noch zusätzlich zu den Bildern der Geiseln und der Familien der Geiseln, ich weiß nicht, ob ein Mensch dann noch in der Lage ist, darüber hinausblicken zu können, weil man in erster Linie natürlich sein eigenes Leid irgendwie erst einmal verarbeiten muss. Ja, und es gibt in Israel auch viele Menschen, die sich wünschen, dass man einfach nur einen Deal herbeibringt, in dem alle Geiseln rauskommen, wir dann eine gewisse Anzahl an palästinensischen Terroristen und Gefangenen rauslassen, eine Feuerpause kommen wird und danach ist Ruhe. Die Frage ist, ob wirklich Ruhe sein wird oder ob das die Ruhe vor dem nächsten Sturm sein wird. Du kennst dich im Nahen Osten aus, lieber Stefan. Du hast auch Arabistik studiert, du bist viel in der arabischen Welt unterwegs gewesen, hast Bücher geschrieben, bist Journalist. Dein Eindruck, liege ich mit dieser Behauptung, die viele Israelis genau so sehen? Wie siehst du das hier aus Österreich?
Wie gesagt, die eine Sache ist, dass viele Menschen, wenn man mit den Leuten spricht, Israel vorwerfen, dass die Empathie fehlt. Aber wenn ich jetzt nach Israel schaue, ist ja die Gesellschaft auch gespalten. Es gibt einen Teil, die sagen, der Krieg führt zu nichts mehr. Also Netanyahu hat die falsche Strategie gewählt. Man kämpft jetzt seit 6 Monaten, die Geiseln sind noch immer nicht frei. Also da gibt es durchaus in der Zivilgesellschaft Widerstand und auch andere Meinungen dazu. Und wenn man mit Intellektuellen in Israel, mit einigen spricht, die sagen, so kann es nicht weitergehen, wir müssen eine andere Lösung oder eine andere Strategie finden. Aber auch das, glaube ich, ist zu wenig kommuniziert, dass man wirklich versucht, was in Israel wirklich passiert, wie die Gesellschaft agiert. Und man hat ja das vor dem 7. Oktober gesehen, wie gespalten die Gesellschaft ist. Stichwort Justizreform. Und da, glaube ich, ist einfach die Weltöffentlichkeit, hat da wenig Ahnung davon, sondern blickt nur auf Gaza, auf die Krankenhäuser, die zerstört werden, auf die Kinder, die getötet werden. Und jetzt bin ich wieder beim Infokrieg. Das verliert man einfach. Also da ist man hinten nach und es gab jetzt vor kurzem dieses Economist-Cover mit einer israelischen Flagge in der Wüste, wo Israel stands alone. Und man hat wirklich ein bisschen das Gefühl, aber das musst du beantworten, dass Israel mittlerweile schon sehr isoliert und alleine dasteht und kaum noch Sympathie hat von der internationalen Staatengemeinschaft und das Tag für Tag, solange der Krieg in Gaza andauert, immer weniger wird.
Du, also auch interessant, wenn ich kurz auf das, was du gesagt hast, eingehen darf, mit dass die UN eventuell auf beiden Augen blind war oder ist. Ich meine, die Hamas-Terrororganisation hat hunderte Videos selbst aufgenommen und ins Netz gestellt. Also jeder, der wollte, hätte in wenigen Sekunden etliches Videomaterial und Fotomaterial sehen können von diesem blutigen Angriff am 7. Oktober. Also, und das ging dann monatelang so, dass man eigentlich gar keine Reaktion von der Welt bekommen hat. Das ist in Israel natürlich auch angekommen, dass die Welt im Endeffekt nicht wirklich kein großes Interesse hatte für jüdisches Leid. Eventuell am 7. Oktober. Aber ab dem 8. Oktober dann nicht mehr. Und da sind wir natürlich auch bei dem Cover vom Economist, wo dann steht Israel alone. Nicht mein Gefühl. Ich habe tausende Freunde, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die erst vorgestern war ich mit der CDU-Fraktion aus Baden-Württemberg unterwegs, die wirklich sehr solidarisch waren. Mein Freund Ahmad Mansour, der vor kurzem da war, die kurdische Gemeinde aus Deutschland, die mich auch, nicht nur mich, sondern Israel, aber ich hatte das, die Ehre dabei sein zu dürfen. Also es gibt sehr viele Menschen aus den verschiedenen Lagern, aus den verschiedenen Kulturbereichen, die tatsächlich solidarisch sind. manchmal kommt es einem so vor, dass es eine Minderheit ist, weil sie nicht schreien. Doch diejenigen, die schreien, und da sind wir kurz bei Empathie, die Frage ist ja auch, aus israelischer Sicht, gibt es Empathie für das Leid der anderen Seite? Ich frage mich manchmal, ob auf der palästinensischen Seite irgendjemand Empathie für uns Juden hat.
Wenn man sich jetzt aber anschaut, die Demonstrationen weltweit, ja, dieser Antisemitismus, der hochkocht und immer mehr wird, den, ich glaube, du in einem Interview erwartet hast, du bist nicht überrascht davon, aber viele sagen, das hätten sie nicht damit gerechnet, dass auf Universitäten, dass die Linke wieder auf diesen Zug aufspringt. Wenn man sich in Amerika die Campusse anschaut, das ist eine reine palästinensische Welt, die dort herrscht. Muss man sich schon fragen, erstens, ist das immer unter der Oberfläche gebrodelt, dass das dann wieder aufbricht in der Art und Weise? Es gibt kaum Solidaritätskundgebungen mit Israel, oder die haben aufgehört, die waren die ersten Wochen auch hier in Wien, da waren ein paar hundert Leute, aber dann war es vorbei, aber die Demonstrationen für Palästina gehen weiter weltweit und das zieht sich durch. Und da ist meine Frage jetzt umgekehrt an dich. Erstens, hat man damit gerechnet, ja, dass das wirklich in der Art und Weise niederschlägt? Und zweitens, warum kommt man nicht mit seinen Argumenten, wie du vorher gesagt hast, gibt es das Leid von, also das Leid der Israelis, ob die Palästinenser das in irgendeiner Weise sehen. Das Einzige, was wir sehen oder was hängen bleibt medial, ist von der River to the Sea, diesen Ausspruch, der weltweit zitiert wird, wo einfach die Vernichtung des jüdischen Volkes hinter diesem Slogan steckt. Und da frage ich mich immer, warum die Israelis es nicht schaffen, da einen Konterpart zu setzen, warum das so schwierig ist.
Naja, also wir brauchen einfach nur uns die Quantität gegenüberstellen von Israelis und der, ich sage jetzt mal grob muslimisch-christlichen Welt, sowohl der muslimischen, des muslimischen Raumes als auch des westlichen christlichen Raumes, wo nach wie vor leider sehr viel Antisemitismus herrscht. Und wenn man da kurz die Zahlen sich gegenüberstellt, dann hat man ungefähr 15 Millionen Juden weltweit, circa 10 Millionen Israelis, wovon 7 Millionen oder was jüdisch sind. Das sind einige Millionen. Und auf der Gegenseite, wenn man so will, natürlich sind nicht alle Muslime und bei weitem nicht alle Christen antisemitisch. Aber aus diesen zwei Bereichen leider herrscht ein tiefsitzender, teilweise Judenhass, der sich über Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man sagen, fortgepflanzt hat und der immer mal wieder, meiner Meinung nach, mit einer anderen Fratze daherkommt. So wie er manchmal aus einer gewissen, wie man es in Amerika an den Campusen sieht, wo dann Menschen gewisse Dinge sagen wie From the river to the sea, Palestine will be free. Das ist ein Aufruf zum Völkermord an den Juden. Die Menschen, die das sagen, die wollen ein Palästina ohne Juden und eventuell sogar auch ohne Christen. Die Frage ist, warum werden derartige Schlachtrufe, wo zum Völkermord aufgerufen wird, warum werden die nicht verboten, auch hier in Österreich?
Ja, ich glaube, dass es Bestrebungen gibt, auch, glaube ich, Schlachtrufe von Hamas, also das wird auch diskutiert und in das Antiterrorgesetz geben, aber das ist natürlich richtig, wenn man nach Amerika schaut, ist das offenbar kein Problem, dass man das auf Universitäten macht, auch von Rektoren und von Uni-Beauftragten, die in Hearings das auch nicht in irgendeiner Weise unterbinden. Das ist schon ein Phänomen, was passiert, aber was mich mehr interessiert, ist, wenn man sich jetzt die arabische Welt anschaut, ja, in der Mitte sind alles Diktaturen, es gibt keine Demokratie, rund um Israel ist Ägypten, es ist eine Diktatur, man muss es so sagen, Jordanien, eine Monarchie, Syrien, ein katastrophales Land, Libanon, ein Feldstate und so weiter und so fort. Und Israel ist ja eigentlich die einzig funktionierende Demokratie. Ja. Da gibt es Frauenrechte, da gibt es Menschenrechte, es gibt funktionierendes Bildungssystem, es gibt ein funktionierendes Sozialsystem, es gibt ein funktionierendes Gesundheitssystem, glaube ich, habe ich schon erwähnt. Und trotzdem ist es so schwierig, dass Israel diese Errungenschaften, was man im Nahen Osten geschaffen hat, in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Amnesty International sagt sogar, es ist ein Apartheid-Staat, obwohl hunderttausende israelische Araber mit dem fast gleichen Rechten in Israel leben. Ja? Warum tut man sich das so schwer, dass man diese Errungenschaften in diesem Land kommuniziert und sich von Ländern wie Ägypten kritisieren lassen muss, die im Prinzip auch ihre Minderheiten unterdrücken, oder von Syrien, wo zigtausende Palästinenser im Krieg ermordet worden sind? Ist das einfach, weil ihr Juden seid? Oder kann man es auf einen ganz einfachen Nenner runterbrechen? Oder hat es andere Gründe? Ich glaube, es ist Ersteres.
Also erst einmal ja, wie du selber sagst, weil wir Juden sind, werden wir natürlich immer anders angeschaut. Wir sind wenn man sich die Weltkarte anguckt, sind wir nun mal wirklich ein kleiner Tropfen in einem Meer an Tropfen, wo wir natürlich kaum wahrgenommen werden und immer irgendwie, weil man uns halt auch nicht wirklich kennt, aber gewisse Vorurteile sich, wie gesagt, fortgepflanzt haben und dann natürlich die Bilder, die über die Fernsehbildschirme jetzt mittlerweile laufen, natürlich gesponsert durch Sprachrohre der Hamas, wie zum Beispiel Al Jazeera vorne mit dabei, was in die gesamte arabisch-muslimische Welt, auch in den Westen, verbreitet wird, da hast du nicht dieselben Möglichkeiten. Also das ist eine Sache, die wir einfach vor Augen halten müssen, dass wir als kleiner Staat, der ein Solospieler im Endeffekt ist, und das sehen wir auch in diesen Tagen, wir sind kein Staat, der in einem Bündnis, ich sage jetzt mal, verstrickt ist, wie zum Beispiel Österreich, hier in Europa, wo man Teil einer Europäischen Union ist, wo man 30 Länder ungefähr hat, mit denen man, ich sage jetzt mal, grob unter einer Decke steckt und dasselbe mehr oder weniger, naja, nicht wirklich dasselbe, aber zumindest in einem Bündnis steckt. Positiv wie negativ, kann man sagen. Wir sind nicht Teil der NATO, wir sind nicht Teil der Arabischen Liga, auch nicht von ASEAN und von keinem anderen weltweiten Bündnis. Hinzu kommt, dass wir keine Weltpower sind, wie die Amerikaner oder die Chinesen oder die Russen. Wir sind auch keine Mega-Religion mit mehreren Milliarden Followern, sei es Christen oder Muslime. Wir sind die kleinen Juden, die man auf der Weltkarte kaum wahrnimmt, ohne Al Jazeera und ohne Bündnis. Ja, das ist von vornherein ein schwieriger Kampf.
Aber was ich trotzdem spannend finde, darum haben wir auch das Buch geschrieben, Israel, was geht mich das an? Die Grundidee war da ganz einfach dahinter, dass alle haben eine Meinung über Israel und keiner hat aber eigentlich keine Ahnung. Ja. Ich war jetzt öfters dort, ja. Ich glaube, ich habe eine ungefähre Idee, wie Israel funktioniert, aber ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, ich verstehe Israel. Ja. Also ich sehe Israel immer so wie ein Kaleidoskop. Ja. Da immer was Neues, wenn man durchschaut, immer eine neue Farbe und bunter und wenn man ein bisschen in die Tiefe gräbt, also man sich Israel wie ein Puzzle vorstellt. Ja. Den Rand hat man schnell gebaut, aber nach innen hin wird es immer komplizierter zum Verstehen. Das heißt, ich würde mir nie anmaßen, über Israel eine Meinung zu haben. Ich kann zwar gewisse Dinge einordnen und sagen, das funktioniert, das weniger, aber es geht mich ja eigentlich nichts an als Österreich. Und trotzdem ist aber so, wenn wir jetzt da rausgehen vom Hotel, wo wir da sind und fünf Leute fragen, hat jeder eine Meinung zu Israel. Er war noch nie dort, weiß das und die Israelis und das möchten sie und die Palästinenser bringen um die Kinder und das und das. Ist es wirklich nur auf die jüdische Identität zurückzuführen? Weil über Uganda redet niemand, ja? Über Argentinien redet niemand. Aber Israel glaubt jeder, dass er eine qualifizierte Meinung hat. Das ist schon ein Phänomen. Darum haben wir das Buch auch geschrieben, um 15 Leute zu fragen und zu sagen, erklär mir mal dein Israel, ja? Also, was ist das ganz persönlich? Und da erfährt man dann Sachen, die man vorher nicht gewusst hat. Und trotzdem finde ich es faszinierend, egal mit wem man spricht, ja, jeder hat eine Meinung zu diesem Land. Warum eigentlich?
Naja, schau, also du siehst ja auch, dass ein Großteil der Menschen auch in Österreich sich nicht dafür interessieren, und das ist verständlich, ob im Jemen Menschen jetzt getötet werden, während wir sprechen, ob im Sudan Menschen getötet werden, ob in der Osttürkei Kurden ermordet werden, was jetzt heute in Afghanistan passiert oder welche Ängste Taiwan hat. Das alles geht doch an den meisten Menschen hier in Österreich auch vorbei.
Aber warum genau dieses kleine Israel? Es ist ja nur ein Mini-Konflikt, wenn man so sagt.
Genau deshalb, weil Israel der einzige jüdische Staat wäre. Es ist gut möglich, wenn es 12 jüdische Staaten geben würde, dass dann der Fokus ein Stück weit vertuscht sein würde und eventuell nicht mehr der Fokus auf diesen einen kleinen jüdischen Staat in vielerlei Hinsicht, wo jeder irgendwie oder fast jeder irgendeine Meinung hat, wie man zu Fußball irgendeine Meinung hat oder zum Bundeskanzler. Das sind so Dinge, wo...
Es gibt in Österreich 7 Millionen Fußballtrainer und 7 Millionen Israel-Experten.
So ungefähr kann man sagen. Aber Stefan, du kennst dich auch gut aus im Nahen Osten, habe ich vorhin kurz erwähnt. Auch den Iran natürlich hast du auch mal bereist. Du kennst den Iran auch. Ich bin ja selber persischen Backgrounds, eine Art deutsch-persisch-israelischer Mix. Und hier zum Abschluss würde ich auch gerne deine Meinung kurz zum Iran in der Region. Aus israelischer Perspektive ist der Iran der Kopf der Schlange. das ohne jeglichen Zweifel, gerade in den letzten Tagen, machen sie es auch deutlich, wie stark sie hinter der Hisbollah stehen, wie stark sie hinter der Hamas, dem Islamischen Dschihad und anderen Terrormilizen in der Region stehen. Mit Blick in die Zukunft, 3 Jahre von heute, 5 Jahre, 10 Jahre von heute, wie siehst du die Entwicklung mit Blick nach Iran, dem Mullah-Regime und auch Israel, wo die Mullahs dort in Teheran eine Uhr laufen haben, wie lange Israel überhaupt noch leben wird?
Ich glaube, und ich sage das schon seit Jahren, ohne dass das Problem Iran gelöst wird von der internationalen Staatengemeinschaft, wird es im Nahen Osten nicht mal ansatzweise einen Frieden geben. Ich glaube, das Mullah-Regime ist das absolut Böse. Wir haben im Jemen die Houthis, die finanziert werden. Wir haben in Syrien, wo sie relativ die Macht an sich gerissen haben über das Assad-Regime. Wir haben den Irak, wo der Iran fast das halbe Land kontrolliert. Wir haben den Süden vom Libanon. Und ich habe vor ein paar Jahren unter der Trump-Regentschaft nur einen Kommentar geschrieben. Trump war ja sehr gegen den Iran und wollte alles Mögliche versuchen, um den Iran zu eliminieren. Und ich habe einen Kommentar geschrieben, wo mit dem Titel, vielleicht hat Trump doch recht. Ich bin dann kritisiert worden und angegriffen und viele böse Mails bekommen. Aber ich glaube, in diesem Fall hat er wirklich recht. Ich glaube, der Iran muss isoliert werden und dieser Spannungsbogen, du bist ja selber Iraner, zwischen Bevölkerung, was alleine der Bevölkerung angetan wird im Iran, ja, was mit den Frauen passiert, mit den Kindern passiert, die auf offener Straße umgebracht werden. Und das macht dieses Mullah-Regime im ganzen Nahen Osten, was mich ein bisschen positiv stimmt, aber vielleicht ist das auch ein Irrglaube, dass zumindest die Golfstaaten ansatzweise begriffen haben, dass es so nicht weitergeht, dass die Saudis kurz davor waren, einen Friedensvertrag oder eine Vereinbarung mit Israel zu machen. Das sind, glaube ich, Ansätze, die ich positiv sehe, aber solange der Iran hier walten und schalten kann, wie er will, und den ganzen Nahen Osten jeden Tag eigentlich unter Brand setzen kann, was er ja macht, glaube ich, wird sich nichts verändern. Und darum verstehe ich auch, dass die Israelis so alert sind, was den Iran betrifft. Und ich glaube, das ist ein Fokus, der viel zu wenig beachtet wird in Europa, im Westen. Also man konzentriert sich Israel gegen Gaza oder vielleicht die Hisbollah. Aber dieses Netzwerk, was dahinter steckt, ist, glaube ich, viel zu wenig dokumentiert und beschrieben. Und ich glaube, da müsste man ansetzen. Da ist auch die Frage, warum die westliche Staatengemeinschaft, ich rede jetzt nur vom Westen, so lasch mit dem Iran umgeht und warum man da keine Hebel findet, um dieses Regime ansatzweise ins Wanken zu bringen.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.